Herzlich willkommen zum Little Talks Podcast. Das Podcast-Format Little Talks vermittelt in 30-minütigen Interviews spannende Impulse, welche bewegend zum Nachdenken anregen und Identifikationspotenziale schaffen.
Heute spreche ich mit Claudia Aschur. Sie ist Expertin für Text und Content, sitzt gerade in Wien. Wir haben gerade einen Skype-Podcast aufgrund der aktuellen Situation. Und ja, heute sprechen wir über Werbetexte, Content und vor allem auch Texte im Bereich Online-Werbung, Online-Marketing, Suchmaschinenoptimierung und so weiter. Hallo Claudia.
Hallo Robert, danke für die Einladung.
Immer gerne. Claudia, wir hatten ja schon einmal kurz die Ehre im Podcast Nummer 11 mit der Birgit, aber möchtest du dich ganz kurz nochmals vorstellen?
Ja, ich stelle mich gerne vor. Ich bin, wie du schon angekündigt hast, Werbetexterin und Schreibtrainerin, bin seit 2016 selbstständig, war davor aber auch schon mal selbstständig, 2008 war das, und habe mich in den letzten Jahren darauf konzentriert, Kleinstunternehmen, Freelancern, Selbstständigen, aber auch mittleren Unternehmen bessere Marketingtexte zu geben. Genau.
Sehr schön. Und du hast schon angesprochen Marketingtexte. Was sind Marketingtexte genau? Ist jeder Text ein Marketingtext?
Das ist eine gute Frage. Naja, nein, nicht jeder Text ist ein Marketingtext. Denn wenn du einen Text einfach für dich schreibst oder wenn du keine Verkaufsabsicht mit deinem Text verfolgst, ist er kein Marketingtext. Ich würde sagen, ein Marketingtext ist dann ein Marketingtext, wenn er eine Verkaufs- oder eine Werbeabsicht mit sich bringt. Und insofern hat man dann auch den Business-Kontext. Das heißt, Marketingtexte brauchen Firmen, Unternehmen, Organisationen, um ihre Botschaften nach draußen zu bekommen und an die richtigen Menschen zu bekommen.
Und wie gehst du bei einem Marketingtext vor? Gibt es da immer ein bestimmtes Ziel, was auserwählt wird? Also meistens würde es ja sein, die Dienstleistung zu kaufen oder das Produkt zu kaufen. Aber gibt es da auch noch andere Handlungsaufforderungen, was es gibt bei so einem Marketingtext?
Ja, also in deiner Frage war jetzt eigentlich schon die Aufgabe mit eingeschrieben, denn der Marketingtext verfolgt ein Ziel. Und über dieses Ziel muss ich mir mal klar werden. Das Ziel kann natürlich sein, etwas zu verkaufen. Das Ziel kann aber auch sein, nur etwas vorzustellen. Zum Beispiel am Anfang, in der Unternehmensgründungsphase, möchte ich mein Unternehmen, meine Marke überhaupt mal bekannt machen. Das heißt, das Ziel dieser ersten Kommunikationsmaßnahmen ist nicht, gleich etwas zu verkaufen, sondern einfach mal zu zeigen, hey, hier bin ich oder hier ist unsere Firma, hier ist diese neue Marke und schau mal, vielleicht gefällt dir das. Mhm. Das heißt, das Ziel ist immer im Zentrum der Aufgabe und das ist ganz oft eben auch der Knackpunkt. Vor allem, wenn es darum geht, bei kleinen Selbstständigen und Freelancern und kleinen Unternehmen oder auch Unternehmen, die sich erst ganz neu formieren, überhaupt mal das passende Ziel festzulegen. Das ist oft die allererste Aufgabe noch, bevor es überhaupt ans Texten geht.
Im Marketing spricht man von Personas, so sprich vordefinierte Zielgruppen, wo man einfach sagt, das ist der Host, der ist 26 Jahre alt, betreibt Sport, die und die Interessen. Gibt es da beim Lesen, also wie definierst du da eine Zielgruppe? Also wie ticken Leser? Ist der Text allgemein geschrieben oder sagt man, wenn es Pensionisten sind, ist es eher ein wenig altgediegen geschrieben und nicht mehr so dynamisch? Oder wie gehst du davor?
Ja, also wie ticken Leser ist wieder eine sehr gute Frage und sehr allgemein. Das heißt, ich muss mir zuerst einmal überlegen, welche Leser möchte ich jetzt überhaupt erreichen? Und wenn wir jetzt, ich als Werbetexterin beschäftige ich mich vor allem mit der speziellen Zielgruppe von Lesern, die Interessenten oder Kunden sind. Das heißt, ich bin immer im Kontext von einer Webseite meistens von einer Webseite, weil ich eben Online-Texte auch schreibe. Und dann sprechen wir von den Nutzern. Und wenn ich das jetzt ganz ausführe, wird das lang. Haben wir so viel Zeit?
Wir haben sehr viel Zeit.
Okay.
Ich unterbreche dann einfach.
Das ist super. Das heißt, wenn ich von Nutzern rede, spreche ich sozusagen Online-Leser an. Und das heißt, ich muss mir mal das Online-Leseverhalten anschauen. Und darüber weiß man schon eine ganze Menge. Und ich würde sagen, vielleicht das Allerwichtigste ist, dass man weiß, dass Menschen, die online lesen, auf dem Smartphone, auf dem Computer oder auf dem Tablet, sehr viel langsamer lesen. Nämlich bis zu einem Viertel langsamer, als wenn ich mir eine Zeitung hernehme oder einen Werbebrief in der Hand halte. Das ist das eine. Und das andere ist, dass ich, wenn Nutzer online unterwegs sind, wie du selber weißt, wie jeder weiß, ja nicht nur eine Information finde, sondern, also heute kann man wirklich, glaube ich, guten Gewissens sagen, unendlich viele. Und diese zwei Komponenten führen dazu, dass der Online-Leser über allem anderen vor allem einmal ungeduldig ist. Und das ist eine Eigenschaft, diese Ungeduld, die ich verinnerlichen sollte, wenn ich online meine Botschaft vermitteln möchte. Also ich muss mit dieser Ungeduld zurechtkommen. Und diese Ungeduld führt dazu, dass eine Website typischerweise, aber auch eine E-Mail im Übrigen oder alles eben, was ich online lese, nach einem gewissen Lesemuster gescannt wird. Wenn du selber überlegst, wie du eine Zeitung liest, dann wenn du kurz in dich gehst, findest du auch so ein typisches Bewegungsmuster, das deine Augen vollziehen, nicht wahr? Und dieses Lesemuster gibt es natürlich auch online. Und bei den allermeisten Nutzern ist dieses Lesemuster also gleich einem F. Und dieses F führt dazu, dass ich also die Headline, also alles, was ganz oben ist, mal noch bewusst wahrnehme. Und auch noch den ersten Absatz. Das wäre dann sozusagen der obere Balken vom F. Und dann gehe ich zurück an den linken Rand. Das ist dann wie bei der Zeitung. Und dann scanne ich vom linken Rand nach unten, finde mir etwa in der Mitte des Mediums nochmal einen kurzen Balken. Da gehe ich aber nur mehr bis zur Hälfte der Seite. Und dann gehe ich wieder zurück an den linken Balken und gehe ganz nach unten, wo auch immer dann unten ist. Wenn das eine lange Website ist, scrolle ich eben hinunter. Wenn das eine E-Mail ist, ist das schneller vorbei. Da passt sich das Auge an. Aber es beschreibt sozusagen, die Augenführung beschreibt sozusagen ein F. Und das bedeutet, wenn ich einen gezielten und einen guten Marketingtext online erarbeiten möchte, in der E-Mail oder auf der Webseite oder in einem Newsletter, wo auch immer, sollte ich tunlichst die Lesererwartung in diesem F abbilden. Das heißt, was sucht der Leser? Was bringt ihn jetzt hierher? Oder warum öffnet er diese E-Mail? Warum schaut er sich diesen Newsletter an? Und die Antwort auf diese Frage baue ich in diese F-Struktur ein. War das einigermaßen klar?
Für mich war es sehr klar, ja. Sehr gut beschrieben, sehr gut erklärt, sehr informativ. Ist auch auf jeden Fall für Webdesigner sehr interessant, wie so etwas funktioniert, weil die sollten das ja auch dementsprechend designen, diesen Lesefluss.
Genau. Das hat eben auch, darf ich da nur kurz einhaken?
Natürlich, natürlich.
Weil genau darum geht es ja auch bei dem Text. Du hast am Anfang deiner Frage gemeint, welche Tonalität brauche ich? Also welchen Stil erwartet vielleicht ein Pensionist oder Pensionistin oder ein Teenager? Das ist ja das eine, die Tonalität eines Textes. Aber noch bevor ich mich mit diesen Fragen überhaupt beschäftige, sollte ich mir eben mal sozusagen diesen roten Faden dieses Textes überlegen. Und dazu gehört eben auch dieses, wenn du so möchtest, Design-Element. Also ich muss den Text in eine gute Struktur packen, sodass ich dem Auge ermöglichen kann, die Inhalte überhaupt wahrzunehmen.
Mhm. Genau. Sehr gut erklärt. Wenn du Texte für Online-Präsenzen schreibst, beziehungsweise Webseiten schreibst, Wie, also das ist ja für die Suchmaschine sehr wichtig, für Google sehr wichtig. Wie hast du dir das Wissen dafür angeeignet? Weil du hast ja, glaube ich, zwei Auszeichnungen auf deiner Webseite, was ich gesehen habe. Und wie kommt man zu dem Wissen? Weil SEO klingt ja immer sehr schwierig und auch Keywords, das ist ja für viele, jeder weiß Keywords, jeder kennt Keywords, keiner weiß aber wirklich, was steckt hinter Keywords.
Ja.
Wie schreibst du dafür die Texte?
Ja, also da möchte ich, also mal der erste Teil der Frage, wie kam ich zu dem Wissen? Das war natürlich auch ganz viel Learning by Doing. Ich habe 2008 begonnen, eigentlich eher durch Zufall Online-Texte zu schreiben. Damals, ich bin über eine Agentur, über eine Wiener Agentur, die hat mich angefragt für Produkttexte für einen Katalog. Und dieser Katalog wurde dann in einen Online-Shop umgewandelt. Und ein riesiger Online-Shop übrigens. Der erste damals für diese Website, also es war das Go Live sozusagen für den Online-Shop damals für eine große Schuhfirma. Und damals habe ich dann begonnen, mich mit deren Informationen und mit Informationen, die ich gefunden habe und einem ersten Kurs, ich glaube, der war noch am Lifi oder so ein kurzer Fortbildungs-, so ein Seminar, SEO-Text zu schreiben. Und fand das eigentlich sehr spannend, weil das so einen, das hat so etwas, ein bisschen so was Spielerisches, einen Text so zu modellieren, dass er einerseits noch nach etwas klingt. Und damals war das sehr schwierig, weil damals Suchmaschinenoptimierung ja noch ganz anders funktioniert hat als heute. Also so zu modellieren, dass er nach was klingt und dann auf Seite 1 bei Google auftaucht. Cool. Also das sind schöne Momente, ne? So, das heißt ganz viel Learning by Doing. Aber seit 2008 hat sich ja diese Suchmaschinenwelt einfach so, also das ist einfach, das sind jetzt zwei Welten. Das hat nichts mehr, Suchmaschinenoptimierung heute hat nichts mehr mit der Suchmaschinenoptimierung von damals zu tun. Damals musste man völlig falsche Schreibweisen irgendwie in den Text einbauen und Keyword-Stuffing, sagt ihr vielleicht noch was, also Schlüsselbegriffe aneinanderreihen und irgendwie in die Headline und dann auch noch gleich in den Text und alles fett gedruckt. Und es war phasenweise wirklich schwierig, da brauchbare Texte zu fabrizieren. Und ich glaube, dass auch deshalb noch bis heute dieser schlechte Ruf von SEO-Texten nachrührt, ehrlich gesagt. Aber heute sind die Suchmaschinen ja schon so unglaublich reich an Wissen und schlau, dass es wirklich ausschließlich um die Belohnung des ungeduldigen Leserverhaltens ja geht. Und hier fließt übrigens dieser F-Pattern, also dieses F-Muster, das ich vorhin beschrieben habe, auch ja mit ein. Wichtige Schlüsselbegriffe, die ich auf meiner Webseite anführe und die dazu führen, dass ich gefunden werde, die baue ich sozusagen da ein. Also angenommen, ich bin ein veganes Restaurant in Wien, dann sollte ich das da einbauen. Dann steht das in der Headline und dann steht das in einer Zwischenüberschrift und dann steht das auch nochmal im Text. Und wenn die Konkurrenz nicht allzu groß ist, wird das reichen. Dieses Beispiel muss ich aber gleich konkretisieren. Also die Konkurrenz an veganen Restaurants in Wien ist zu groß, um alleine damit dann auf Seite 1 zu rücken. Aber es ist ein erster Beginn. Genau. Wenn ich eine super Spezialfirma habe, die ich habe dir gerade einen Ordner, also Heftordner aus Platin in Maßanfertigung macht, dann wird das reichen, um das anzuführen an den prominenten Stellen, um auf Seite 1 bei Google zu landen, denn da gibt es keine Konkurrenz.
Okay, sehr guter Input, sehr viele interessante Informationen. Jetzt habe ich eine andere Frage. Du hast ja gesagt, dass es früher sehr schwierig war, Texte zu schreiben für die Suchmaschine. Gehen wir mal auf das Schwierigsein ein. Es gibt ja bestimmt den ein oder anderen Moment, wo du eine Schreibblockade hast. Und ich glaube, da geht es vielen so. Ja, also wenn ich einen Blog schreibe, da denke ich mir zuerst, was für ein Blog, dann denke ich mir schon mal, keine Ahnung, irgendwie 15, 20 Minuten, was schreibe ich jetzt eigentlich? Dann habe ich ein Thema und dann weiß ich immer noch nicht, was ich schreibe. Wie gehst du mit Schreibblockaden um, falls es denn überhaupt eine gibt?
Ich würde jetzt voll gerne sagen, ich habe niemals Schreibblockaden, sowas kenne ich gar nicht. Aber das wäre so gelogen. Ich glaube, Schreibblockaden sind etwas ganz Normales und genau, ich glaube, diese Einsicht hilft schon mal weiter, um zu verstehen, wie man damit umgeht. Das ist mal das eine. Also Schreibblockaden sind normal und natürlich und kommen mal mehr und mal weniger vor. Manchmal sind sie ziemlich hartnäckig und gerade wenn sie hartnäckig sind, so wie jetzt letzte Woche zum Beispiel, schlimme Schreibblockade am Ende eines sehr langwierigen Projekts. Was hilft mir da? Zuerst mal hilft es mir, meinen Kopf auszulüften und tatsächlich mal völlig weg von dem Text zu gehen. Das heißt, Sport ist da für mich Mittel der Wahl. Am allerliebsten bin ich bei meinem Pferd. Dort wird man sozusagen zu Geduld und Wegdenken oder halt konzentriertes Denken nur an eine Sache, nämlich das Pferd, irgendwie gezwungen, das verlangen Pferde von einem. Und das hilft mir schon mal sozusagen, mich wieder zu setten sozusagen. Und was dann in nächster Folge immer hilft, ist zu schreiben, aber nicht für das Projekt, bei dem ich jetzt gerade hänge, sondern völlig losgelöst sozusagen, loszuschreiben, unabhängig von einem Ziel. Für mich klappt es da eigentlich am besten, wenn ich mich hinsetze mit meiner Lieblingsfühlfeder und dann beginne einfach meine Gedanken aufzuschreiben. Also ohne Rücksicht auf Interpunktion, Großschreibung, Kleinschreibung, völlig egal. Also einfach sozusagen diesen Gedankenstrom aufs Papier bringen. Und was dann immer passiert ist, dass ich irgendwann automatisch zu dem Text zurückkehre, der ja in meinem Bewusstsein trotzdem da ist und wartet. Und so starte ich mein Schreiben eigentlich immer von neuem. Das Gemeine an dieser Strategie ist, oder ich weiß nicht, ob es gemein ist, aber man darf sich nicht erwarten, dass eine solche Strategie ein Allheilmittel ist. Also es funktioniert leider nicht so nachhaltig, dass ich sagen kann, das mache ich dann einmal und dann ist wieder gut für 1, 2, 4 Wochen. Also hartnäckige Schreibblockaden bringen mich dazu, dieses Reset, also auslüften und dann was ganz anderes denken und dann hinsetzen und einfach nur Gedanken niederschreiben, bis der Kopf irgendwie sich wieder an das Schreiben gewöhnt hat sozusagen oder auch der Körper. Manchmal muss ich das 5 Tage in Serie machen, bis es wieder einigermaßen ausgestanden ist. Aber es gibt auch Phasen, wo es irgendwie einfach läuft.
Sehr schön. Das heißt, Schreibblockaden entstehen eigentlich durch einfach, dass man zu viel im Kopf hat, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, die was einfach dann blockieren.
Also es gibt in der kreativen Schreibforschung ganz viele Untersuchungen auch schon dazu, was es mit diesen Schreibblockaden auf sich hat. Und es gibt da ganz viele verschiedene Zugänge auch und auch Erklärungsversuche. Ich glaube, man kann es so pauschal nicht sagen. Man hat zu viel im Kopf. Aber es ist tatsächlich sicher ein Grund, wenn man einfach überladen ist und einfach viel zu tun hat oder auch unter Termindruck steht und die Deadline rückt immer näher und man hat irgendwie noch so viel offen. Das führt sicher mit dazu.
Und wie findest du eigentlich Inspiration für deine Texte? Weil es gibt ja, wahrscheinlich gibt es Themen, da fließt es nur so und da strotzt man nur so vor Ideen und Gedanken. Aber es gibt auch sicher das ein oder andere langweiligere Produkt, nennen wir es mal so, wo man einfach davor sitzt und sich denkt, was machen wir jetzt daraus? Ja, also kommt deine Inspiration aus Büchern oder schaust du, was gibt es für ähnliche Produkte, spickst da vielleicht das eine oder andere ab oder wie gehst du davor?
Ja, also ich glaube, das Kapital eines jeden langjährigen Werbetexters ist eine Sammlung an Dingen, die man sich so zusammenträgt, an Texten, die Inspiration geben oder die einfach geglückt sind. Das können eigene Texte sein oder auch von Fremden. Das ist auf jeden Fall eine Quelle auch meines Wissens. Ich habe ein digitales Notizbuch und da gibt es einen Ordner, der heißt Elster Kapital. Und da kopiere ich alles zusammen, was Sinn macht, was gelungen ist, beschlagworte das. Das ist sozusagen meine geheime Wissensdatenbank. Die gehört nur mir. Und es gibt aber auch schon Auskunft darüber, wie ich arbeite. Also ich lasse mich wirklich sehr, sehr stark inspirieren von Dingen, die schon da sind. Also ich habe große, große Ehrfurcht vor allen Menschen, die kreativ arbeiten, egal in welchem Bereich. Und das inspiriert mich dann auch ungemein. Also auch wenn ich im Museum bin und mir dort Bilder anschaue, oft kommen mir da echt Ideen. Ich schaue mir ein Bild an und plötzlich, löst sich ein Text auf oder ein Knoten in meinem Kopf. Also aber natürlich auch beim Lesen, Bücher lesen, Sachbücher, Romane, Geschichten. Ich lese mit meiner 10-jährigen Tochter jeden Tag ihre Bücher. Auch da kommen mir oft Ideen, vor allem wenn es darum geht, Dinge einfach zu formulieren. Kinderbücher sind ja sehr viel klarer einfach noch geschrieben. Und wenn es darum geht, auch komplexe Inhalte einfach darzustellen, sind Kinderbücher ja einfach perfekt. Auch ihre Zeitschriften, die hat Geolino, Zeit Leo und diese Dinge. Die haben teilweise so tolle Headlines auch drinnen und so gute, pfiffige Ideen. Also ja, ich lasse mich sehr stark inspirieren von allem, was schon da ist.
Also da muss ich gerade schmunzeln, weil ich war ja, ich glaube, vor 2 Monaten in Wien im MAK-Museum. Und da gibt es ja dieses Design Lab und da bin ich auch rein und da nur so, ich war so aufgeregt. Ja,
also, ja, das ist so super,
weil überall neue Ideen und da fließt es so und du denkst dir, boah, ich muss jetzt einfach wieder irgendwas machen. Und das ist unglaublich, ja. Also was mir halt aufgefallen ist, wichtig ist, Fotos zu machen und immer wieder die Momente auch irgendwie versuchen aufleben zu lassen, weil da ist man so in eine Art Flow, kommt mir vor. Also weil da hat man auf einmal so viele Ideen, und man sieht so viele andere Ideen, wo man sich denkt, wie kommt diese Person bitte darauf? Ja? Und da hat es auch so diese Plakatausstellung gegeben und die war ja unglaublich interessant, ja. Also wo die 100 besten Plakate ausgehängt waren und dann denkt man sich, ja, wie crazy sind diese Ideen, aber einfach so gelungen und einfach so schön und ästhetisch und zugleich irgendwie total verrückt, aber sie haben sich's einfach getraut und ja, also da kann ich nur mitfühlen, dass man sich wirklich auch von sowas auch Museen inspirieren lässt oder auch Büchern. Das stimmt allerdings, ja.
Ja, da möchte ich noch was dazu sagen, denn du hast es gerade angesprochen, du hast gesagt, man sollte dann auch wirklich Fotos machen, damit man den Moment zumindest kurz festhält und ihn nicht verliert. Das ist das ist ein wirklich wichtiger Tipp, auch wenn es an Texten geht. immer irgendetwas zum Notieren dabei haben. Also ob ich jetzt am Smartphone mir diese Notiz machen möchte oder einfach analog auf dem Zettel, auf dem Blog, egal. Aber wenn etwas da ist, also wenn die Muse einen küsst, das klingt jetzt so verschwurbelt, aber wenn da plötzlich eine Idee ist, dann und nur ein Stichwort, aber aufschreiben. Denn es ist einfach, wenn man das nicht tut, ist sie weg für immer. Kommt nicht wieder. Und oft sitzt man dann da am nächsten Tag, oder? Und Kopf dann, ah, wie war das? Ich habe mir doch da was Gutes dazu gedacht, aber es ist nicht mehr da.
Ja.
Und dem kann man total gut vorbeugen, wenn man es eben wirklich, und wenn es nur ein Stichwort ist, kurz aufnimmt.
Ja, also ich bin schon auch sehr der Schreibtyp, aber gerade wenn ich spontane Ideen habe, beim Autofahren oder so, mache ich immer Sprachmemos.
Ja.
Also das ist irgendwie so meine Bibliothek. Und die höre ich mir dann einfach Step by Step immer wieder an und schreibe sie dann irgendwie auf. Also ich habe da so ein eigenes Notizbuch, wo alle Ideen irgendwie drinstehen und wo ich dann versuche, die Ideen so nach der Reihe umzusetzen. Denn jede umgesetzte Idee ist eine gute Idee.
Ja, sehr gut.
Sehr banal gesagt. Und
sehr produktiv, ja.
Jetzt habe ich noch eine schwierige Frage.
Oje.
Ich denke, sie ist schwierig. Kann eigentlich jeder Texte schreiben? Also das ist, glaube ich, sehr schwierig, weil grundsätzlich jeder lernt ja in der Schule zu schreiben.
Ja. Ja, ich bin der Meinung, und ich weiß, da widerspreche ich vor allem vielen Männern in dieser Branche, ich bin der Meinung, jeder kann Texte schreiben. Absolut jeder. Ja, da würde ich eigentlich gleich am liebsten einen Punkt setzen. Aber ich glaube, man muss trotzdem differenzieren. Brauche ich den Text für meinen beruflichen Kontext? Oder möchte ich einen Pulitzer-Artikel veröffentlichen oder einen preisverdächtigen Roman? Das sind verschiedene Kategorien. Wenngleich ich auch da der Meinung bin, dass man vielleicht keinen preisverdächtigen Roman, aber können tut's jeder. Jeder kann ein Buch schreiben, wenn er das möchte und wenn er das Handwerk dazu gestellt bekommt. Davon bin ich überzeugt, ja.
Du hast ja gerade angesprochen, Buch schreiben. Mhm. Bist du eigentlich aktuell dabei, ein Buch zu schreiben? Ja?
Ja.
Und dann die nächste Frage ist, Bücher. Es gibt ja Bücher, die sind wahnsinnig gut geschrieben vom Text her, was ich einfach richtig gut lesen. Ja, teilweise die englischen Übersetzungen ins Deutsche sind nicht so gut, kommt halt mir, ist persönliche Meinung von mir, aber es gibt ja auch wirklich gute Bücher, wo man sich denkt, boah, das liest sich einfach so gut und natürlich mit dem Lesen wird man auch immer besser im Schreiben und auch immer besser in der Rechtschreibung.
Ja.
Gibt es da irgendwelche, also die erste Frage nochmals, ist eigentlich ein Buch auch bei dir geplant, wo du vielleicht ein Content-Buch rausbringst oder Storytelling-Buch? Und das zweite ist, gibt es da irgendwelche Buchtipps von dir, wo du vielleicht sogar sagst, okay, das hat mir im Beruf besonders weitergeholfen, weil die Schreibweise so gut war?
Ja. Ja, also das plane ich ein Buch, richtig planen würde ich es jetzt nicht nennen, aber es geistert mir schon immer im Kopf herum. Ich kenne einige Autorinnen, Autoren, bekomme auch gerne gesagt, dass ich auch, wenn es privat ist, also abseits von den beruflichen Texten, die ich schreibe, dass sich das irgendwie ganz, ganz gut liest. Aber ja, da ist irgendwie die Ehrfurcht noch vor all dem, was schon da ist, viel größer als die Motivation, sich das selber, oder vielleicht eher das Zutrauen ans eigene Können. Und es hat natürlich auch ein bisschen was mit Wertschätzung zu tun. Die Zeit für sich selbst sozusagen, wie teile ich mir die ein und nehme ich mir die Zeit und setze mich an den Schreibtisch oder gehe ich hinaus laufen, Radfahren, mit meiner Familie sein oder zu meinem Pferd. Also das ist ein bisschen, da bin ich noch nicht ganz ausgegoren. Ich würde es gerne machen, aber ich habe noch nicht den richtigen Moment dafür gefunden. Und für mein berufliches Sein natürlich, also schau mal, ich habe da, mir das gerade ausgedruckt, ich habe da ein Konzept für ein einfach besser Texten Buch. das habe ich schon. Aber auch da hat es ein bisschen was mit der, ja, mit so dem Tritt in den eigenen Popsch, den ich mir irgendwie noch nicht geben kann, zu tun, dass ich das weiterbringe. Aber ja, ich denke, ich hätte ein paar wertvolle Tipps auf meine ganz eigene Art und Weise nach draußen zu geben, die vielleicht dem einen oder der anderen helfen könnten, im eigenen kleinen Business weiter voranzukommen. Ja, und dann zum zweiten Teil deiner Frage, die Buchtipps. Also, boah, da gibt es 1001 Bücher natürlich, wenn ich die Frage so offen sozusagen lasse und sage, weil der Schreibstil so gut war. Aber also vielleicht mache ich das dann deshalb besser konkret und sage, welche Bücher ich wirklich beinahe, also täglich ist jetzt vielleicht übertrieben, aber zumindest einmal in der Woche in der Hand habe, weil sie mir so helfen. Das ist zum einen die Doris Mertin, Erfolgreich Texten. Das ist sozusagen, das ist auch eine Werbetexterin, sehr erfolgreiche Person, sehr schlaue. Man findet sie im Web. Das ist in der x-ten Auflage, es ist wie eine Art Fibel für Marketingtexte. Das kann ich jedem, der im beruflichen Textumfeld sich verbessern möchte, nur ans Herz legen, dieses Buch. Man findet da alles, so unzählige Beispiele, vorher so, nachher so, großes Kino. Mhm. Dann habe ich von der Miriam Löffler, warte, ich habe es auch da, auch immer in Verwendung, so einen fetten Wälzer. Think Content heißt der. Der wurde, glaube ich, letztes Jahr neu aufgelegt und komplett überarbeitet, denn ursprünglich schon in die Jahre, also ein wenig in die Jahre gekommen. Und das ist wirklich eine Empfehlung für Selbstständige und kleine Unternehmen, Kleinstunternehmen. Denn da wird mal sozusagen, also es ist in drei Teile geteilt und der erste Teil erklärt mir mal, was ist diese Content-Sache und was ist Content-Strategie, was meint das, wofür brauche ich das, wohin führt mich das, lohnt sich das sozusagen überhaupt zu bekopfen. Und der zweite Teil ist dann Content-Marketing, weil das wird ja gerne so im Allgemeinjargon vermischt. Da wird mir dann erklärt eben, welche Tools nutze ich oder nutze ich nicht, aber was gibt's und wie setze ich die ein. Und im dritten Teil geht es dann ums Webtexten, also sozusagen die Subkategorie zum Werbetexten des Webtexten mit all den Feinheiten und Eigenheiten, die ich eingangs eh auch schon ein bisschen angerissen habe. Das ist einfach auch sehr übersichtlich, sehr viele Beispiele und hilft, glaube ich, enorm weiter. Genau.
Okay. Wunderbar.
Und ein letztes Buch habe ich dann noch, um von dieser Selbstoptimierung runterzukommen. Das ist ein ganz kleines Büchlein von John Perry, eine gelungene Übersetzung aus dem Amerikanischen und heißt auf Deutsch einfach liegen lassen. Das kleine Buch vom effektiven Arbeiten durch gezieltes Nichtstun. Da geht es um diese Prokrastination, das ist ja so gerne so ein Schlagwort gerade. Und der nimmt sich selber auf die Schaufel und gleichzeitig bekommt man da aber auch die eine oder andere Idee sozusagen, wie man das Gute auch aus einer Schreibblockade sozusagen mitnehmen könnte. Das ist so total witzig geschrieben und habe ich, glaube ich, mittlerweile schon 10-mal verschenkt und alle lieben es. Also das empfehle ich mit sehr gutem Gewissen.
Wir haben ja im Vorfeld ein wenig sogar über Perfektionismus gesprochen. Ich glaube, das hängt da irgendwie zusammen, oder? Einfach auch zu sagen, Perfektionismus auch mal liegen zu lassen und einfach nichts zu tun. Oder gibt es da Parallelen dazu, zu diesem
Buch? Ja, sehr. Ja, auf jeden Fall. Also im Grunde kann man, glaube ich, schon sagen, wenn ich sozusagen einen ausgeprägten Perfektionismus in mir trage, kriege ich mal gar nichts weiter. Also zumindest für mich kann ich das so sagen. Und ich bin eben so eine ausgeprägte Perfektionistin und scheitere viel zu häufig an meinen eigenen Ansprüchen und muss dann im Nachhinein immer drüber lachen, wenn ich es dann eben doch geschafft habe, es mal zur Seite zu legen und einfach Step by Step vorgehe, dass das Produkt dann immer super wird und auch ich dann damit zufrieden bin. Aber den Weg dahin könnte man sich doch sehr viel einfacher machen, wenn man seine eigenen Ansprüche ein wenig nach unten schraubt oder auch mal einfach hinten anstellt. Man muss ja gar nicht wegschrauben, nur einfach mal zur Seite stellen.
Ja, ja, also ja. Ich sage immer den Spruch, besser unvollkommen begonnen als perfekt gezögert. Also das ist, ja, weil man da einfach teilweise selbst verzweifelt und wenn es nach Perfektionismus geht, dann ist es ja grundsätzlich nie fertig. Ja. Und wie ja. du schon gesagt hast, einfach mal die Ansprüche ein wenig hinuntersenken. Nicht bei Kundenprojekten, das muss man dazu sagen, aber gerade bei den eigenen Projekten ist man ja so zerstreut teilweise und stellt alles einfach in Frage und dann denkt man, ja, das Projekt, das bringt sich ja sowieso nichts, weil nichts weitergeht und ja. Ich glaube, wir könnten noch Stunden weitersprechen.
Wahrscheinlich.
Aber die letzte Frage, wie kann man dich am besten erreichen?
Ja, ich würde sagen über meine Website, das ist www.text-und-content.at. Oder man googelt mich Claudia Aschur, dann findet man mich auch gleich auf der ersten Seite.
Auf der ersten Seite, gutes Content. Ja. So, ich sage ganz, ganz herzlich danke für deine Zeit. Vielen Dank für den wertvollen Inhalt und für die guten Tipps. Und danke an alle, die da draußen zugehört haben.
Auf jeden Fall. Danke, Robert. Und an alle da draußen, bleibt's gesund.